Diese Folge wird präsentiert von Flora Gard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit Mr. Unbesiegbar, seitdem er Teil dieses Podcasts ist. Und vor allem dem Mann, der in seiner Urlaubswoche unterstützt von der einen oder anderen Kaltsaftschorle seinen hauseigenen Garten frühlingsfest gemacht hat. Warum sage ich das? Weil ich ihm schon mit nur ein wenig Talent zutraue, dass sein frisch gemähter Rasen jetzt besser aussieht als das, was die SV Drochtersen Assel da in ihr Kehdinger Stadion hingezaubert hat. Henning, ich grüße dich.
Moin, moin, herzliche Einladung in meinen Garten. Sieht top aus jetzt.
Glaubst du, er ist besser? Ja.
Ja, ja. Weicher vor allem. Ich habe mehr Moos und weniger Sand.
Ja, wir waren wirklich ein wenig entsetzt, was da so alles für Sand und Hügel auf einem Platz einer Mannschaft, die jetzt schon seit vielen Jahren in der Regionalliga Spitzengruppe ja sogar unterwegs ist, vorzufinden ist. Bevor wir nun richtig durchstarten, möchte ich euch noch unseren Werbepartner für diese Folge vorstellen. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Rheinumschlag. Der Oldenburger Hafen sucht Anpacker. Du stehst auf Technik, große Maschinen und packst gerne mit an? Dann bewirb dich für Jobs im Hafenbetrieb, auch als Quereinsteiger. Arbeiten im Team, richtig was bewegen und dabei viel Spaß bei der Arbeit. Klingt nach deinem Ding? Dann klick auf rheinumschlag.de und bewirb dich jetzt. Rheinumschlag. Dein neuer Job wartet im Oldenburger Hafen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und damit kommen wir nun zurück zum VfB.
Henning, wir müssen reden über ein 1-1 bei der SV Drochtersen Assel, über das 14. unbesiegte Spiel in Serie. Und ich hoffe, er nimmt mir diesen ganz kleinen Seitenhieb nicht übel, über zwei tödliche Pässe in diesem Spiel von Raphael Brandt. Einmal davon in die falsche Richtung. Aber erstmal, Henning, was ist für dich deine Erkenntnis aus diesem Spiel? Was nimmst du mit, außer einem Punkt?
Der Punkt ist erstmal viel wert. Ich nehme mit, dass die Mannschaft wieder nach einem Rückstand zurückkommt, sich wieder nicht beeindrucken lässt, dass sie ganz selbstverständlich zu der zweitbesten Mannschaft der Liga fährt, auswärts, die eine Heimmacht ist, die eine Defensivmacht ist und dann einen Punkt holt, weiter ungeschlagen bleibt, unterm Strich vielleicht einen Tick die bessere Mannschaft gewesen ist und nach einem 1-1 in so einer Situation nicht jubelnd sich über den Rasen tragen lässt, sondern sagt, Mensch, wir hätten es auch gewinnen können. Das ist eine sehr gute Einstellung.
Wir wollen, wie üblich, am Anfang ein bisschen über den Spielverlauf reden, um euch Hörerinnen und Hörer mitzunehmen. Es ging eigentlich direkt los. So ein bisschen, man hatte seinen Platz noch gar nicht eingenommen. Da stand der VfB das erste Mal frei vorm Tor. Der erste tödliche Pass von Raphael Brandt, den ich gerade erwähnt habe, aus dem Mittelfeld in die Spitze auf Moses Otuali. Ja, der macht im ersten Moment alles richtig, spielt den Torwart mit einem Kontakt quasi aus. Patrick Siefkes von Drochtersen Assel. Ja.
Und dann?
Ist dann etwas seitlich versetzt zum Tor, aber sind wir ehrlich, der muss drin sein.
Der muss drin sein, wobei alles, was ich zu dem Spiel sage, sage ich unter Vorbehalt dessen, was ich sehen konnte im Stream. Denn die Sonne stand ja sehr tief. Im Koalitionsvertrag in Berlin steht alles unter Finanzierungsvorbehalt. Alles, was ich heute sage, ist unter Sichtvorbehalt. Aber ja, ich würde auch sagen, das war so ein kleiner Frank-Mill-Moment. Wer sich noch erinnert, damals in der Bundesliga, auf leere Tor.
Und selbstverständlich.
Dann war leider durch Pfosten im Weg.
Ich frage mich jetzt, ob wir beiden schon zu alt sind, dass wir uns daran erinnern, oder? Aber okay.
Das kann sein. Ja, der muss rein. Der muss rein.
Ja, also man kann immer noch so ein bisschen diesen holprigen Platz da ihn in Schutz nehmen, aber ich glaube ehrlicherweise, der hilft in der Situation nicht. Das ist so, ich weiß nicht, wo ist es, 5-Meter-Eck am Ende gewesen. Das Tor ist dann letztlich leer, er kommt ein bisschen ab, aber er schiebt ihn dann, ich glaube, er hat noch leicht den Außenpfosten berührt, Außennetz, Außenpfosten vorbei. Das wäre natürlich ein Traumstart gewesen. Der VfB ohnehin sehr gut ins Spiel gefunden, also eine gute erste Halbzeit gespielt.
Total, gerade die Anfangsphase gehört dem VfB. Irgendwann wird Drochters ein bisschen stärker, hat auch eine kleine dominante Phase, ohne aber sehr gefährlich zu werden. Zwei defensiv starke Mannschaften und VfB mit einem sehr, sehr soliden Auftritt.
Wenn wir über die Defensive reden, dann müssen wir festhalten, Henning, der Trainer agiert nicht nach deiner Marschroute.
Ja, ist mir auch aufgefallen, muss ich auch kritisieren. Nein, der Trainer macht offenkundig ja sehr vieles richtig, auch das. Was du meinst ist, dass ich hier vor 2 oder 4 Wochen gesagt habe, wenn ich doch eine Stammelf habe, und dann fällt mal einer aus wegen Verletzung, wegen Sperre und dann nehme ich neue Leute rein, die spielen dann gut, dann würde ich trotzdem die neuen Leute nicht direkt in der ersten Elf behalten, sondern die alten guten wieder nehmen. Was Fossi jetzt macht, ist das Gegenteil, du hast recht. Auf einmal ist Herr May in der Defensive gesetzt anstatt von Leon Deichmann und auf einmal haben wir eine komplette neue Doppel-Sechs. Statt Hofrogge und Podrimay spielen jetzt Otto und Boccaccio. Und das ist schon stark, dass das 1:1 so weiterläuft und das Spiel trotzdem so gut ist und die Stabilität in der Defensive trotzdem so stark ist. Also zum Schlechteren entwickelt sich die Mannschaft durch diese Wechsel nicht, das muss man mal ehrlich sagen.
Nee, ich finde es auch wirklich erstaunlich. Bei May finde ich, Nico May, finde ich es gar nicht so erstaunlich, dass er da eine gute Rolle spielt. Ich wundere mich wirklich, dass Julian Boccaccio und Nick Otto so schnell, so gut sich so als Duo da eingespielt und zurechtgefunden haben, weil beide, naja, bei Nick Otto wissen wir alle, Fußbruch quasi die ganze Saison gefehlt und Julian Boccaccio hatte immer wieder Verletzungen, dann so 10, 20 Minuten gespielt, war nie richtig drin. Jetzt sind die beiden, ja, also spielen da wie selbstverständlich im Herz einer Mannschaft im defensiven Mittelfeld und machen da echt einen guten Job, ne?
Das ist der Punkt. Ich glaube, es geht in der Defensive ganz viel um Absprache,
ja,
und darum, sich zu kennen. Auch in der Verbindung zwischen Viererkette und Doppelsechs. Den Torwart würde ich sogar noch mit reinnehmen da in diese Verbindung. Und dass das so läuft, das spricht sehr für die Mannschaft und das spricht sehr für den Trainer. Das muss man so sagen.
Ja, wir haben dann, glaube ich, eine relativ ausgeglichene Rest erste Halbzeit gesehen nach einer guten Anfangsphase des VfB. Ich habe noch mir aufgeschrieben einen Nachschuss, sag ich mal, aus 16 Metern von Nick Otto knapp vorbei. Eine Kopfballchance von Marc Schröder kurz vor der Halbzeit, wo er nicht mehr so richtig Druck auf den Ball kriegt. Aber insgesamt eine erste Halbzeit und das hat der Trainer Dario Fossi auch nach dem Spiel gesagt, in dem eher der VfB näher dran war an einer Führung.
Habe ich auch so gesehen und das ist eben das, was ich als nicht selbstverständlich erachte, da hinzufahren zum Tabellenzweiten, der bis zu diesem Moment ja noch theoretisch Meister und Aufsteiger hätte werden können, ja.
Okay, du hast recht, aber ich glaube, Das Thema hat auch doch das Nassel vorher abgehakt.
Das wird so sein, genau. Aber
by the way, Glückwunsch nach Havelse, inzwischen Meister.
Herzlichen Glückwunsch, alles Gute für die Relegation. Wobei ich dann doch lieber Leipzig in der dritten Liga sehen würde. Aber das ist ein anderes Thema.
Lokomotive Leipzig, der voraussichtliche Playoff-Gegner. Glaube ich auch 10 Punkte Vorsprung, da wird auch nichts mehr anbrennen.
Relativ solide, genau. Nein, aber es ist dennoch so, dass du gegen eine bärenstarke Mannschaft spielst. Ich glaube, Fossi hat in der Hinrunde zu dem Spiel gesagt, das ist für ihn die beste Mannschaft der Liga, wenn ich das richtig weiß. Und das war damals, das haben wir zu Hause 2:3 verloren, aber das war das erste Spiel, wo es ein bisschen gegriffen hat, dass der neue Trainer da ist und dass die Mannschaft anders auftritt. Und nun ist es so, da verlieren wir es nicht knapp, sondern wir holen einen Punkt und können sogar gewinnen. Von daher auch in der ersten Halbzeit war das alles in Ordnung.
Und dann kommst du aus der Pause. Ich sehe ein Lächeln und dann ja passiert etwas, was ich glaube ich da schon in Teilen zumindest auf den Platz schieben kann. Aber Raphael Brandt ist rechts hinten in der Defensive am Ball. Wie du sagen würdest, am Stream stand die Sonne sehr tief, aber auf einmal kam der Ball in den eigenen 16er hochgeflogen. Johnny Peitzmeier stand neben dem Tor, weil er anspielbereit sein wollte. Ja, Ball kommt quasi perfekt in den Lauf von Matti Cebulla und der schiebt zum 1-0 in der 47. für Drochtersen ein.
Ja, ich nehme das so, wie du es jetzt sagst. Ich habe diesen Stream geguckt, wir haben es zu Hause zu zweit geguckt auf dem Sofa. Auf einmal ist der Ball im 16er, kein Mensch vom VfB Oldenburg da, kein Torwart im Tor. Ich kann es nicht genauer sagen, aber es war auf jeden Fall kurios.
Was ich nicht genau sagen kann, was wirklich ursächlich ist für diesen Pass von Rafa, weil, ja, jetzt kannst du natürlich sagen, Offensiver da hinten mal eine Idee gehabt, einen schönen Pässchen zu spielen, das sagt man ja immer gerne, Offensive in der eigenen Defensive, aber, ja gut, also so wie er gelaufen ist, hat er ihn zu 100% nicht geplant, da wird irgendwo auch irgendwie, ich weiß es nicht, ein Platzfehler eine Rolle gespielt haben, keine Ahnung, sah auf jeden Fall schlecht aus, würde ihn am meisten geärgert haben. Und dann Nackenschlag, wo du nach einer guten ersten Halbzeit aus der Kabine kommst, aber ja, wobei, ja, ich korrigiere mein Aber, die nächsten 5 bis 10 Minuten hat man schon gemerkt, dass dieser Treffer ein bisschen gesessen hat, finde ich. Da war Drochtersen am Drücker.
Ja, das ist ja direkt nach dem Tor auch nicht unverständlich, aber es ist kein Einbruch, kein gar nichts, die Mannschaft bleibt im System, spielt so weiter. Gerade nach so einem Tor, ne, das ist ja, du kannst ja mal ausgespielt werden oder kriegst eine Standard oder sowas. Aber das war natürlich schon ein sehr, sehr bitteres Tor für alle Beteiligten da hinten drin. Das kann auch was mit dir machen, aber du siehst, wie gefestigt diese Mannschaft ist, der Wahnsinn.
Und du siehst, was es ausmacht, wenn man reichlich Personal zurzeit im Kader hat im Vergleich zur Hinrunde. Denn Dario Fossi hat in der 63. Minute einen Dreifachwechsel vorgenommen. Durchaus auch einen bemerkenswerten, weil er mit Raphael Brandt, Vjekoslav Taritas und Moses Nwali, ja, schon ordentlich Namen auf einmal rausnimmt da vorne in der Offensive.
Er bringt Lino Schäfer, Drilon Demay und Markus Ziereis. Und was passiert 5 Minuten später?
Ja, da spricht man immer vom glücklichen Händchen des Trainers, ne? Wobei heutzutage mit 5 Auswechslungen, also, und wenn du die gesamte offensive
Reihe. Chancen steigen, ein glückliches Händchen zu haben, oder was?
Und wenn du die gesamte offensive Reihe wechselst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen was macht, nicht so schlecht.
Aber Henning, jetzt macht das doch nicht schlecht.
Okay, also, Fossi, starker Wechsel, ja. Respekt. Nein, Linus Schäfer kommt auch immer wieder besser rein, spielt einen ganz, ganz starken Pass auf Markus Ziereis. Und der zeigt, dass er einfach das kann, was er da vorne zu tun hat. Der Ball kommt dahin, wo er hin soll. Und dann ist er da und dann macht er ihn rein. Und 1-1. Das war wirklich, da geht dir das Herz auf.
Ich sehe wirklich ein bisschen ein Glänzen in deinen Augen. Du hast hier schon mehrfach gesagt, dass dir ja die Situation um Markus Ziereis so ein bisschen leid tut. Weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist. Aber dass du halt wahrnimmst, dass er natürlich so nicht mehr zum Zug kommt und dass du das schade findest, weil er halt diesen mutigen Schritt aus Bayern in den hohen Norden hier gegangen ist. Ja, beste Mittelstürmermanier eigentlich auch, dass er ihn nur kurz mit der Pike anstupst und damit in die lange Ecke. Und dann ist er da irgendwo links in die Ecke Richtung Tatanbahn gelaufen, Richtung Sponsorenkreis, glaube ich. Was war da los, Henning?
Ja, man wunderte sich zuerst, weil die Fankurve, der Gästeblock ist so ganz auf der anderen Seite und die Spieler waren ja auch hinter ihm, logischerweise, wenn er vorne drin ist. Und dann lief er nach links weg. Vor dem Fernseher hat man sich gewundert und ich habe aber mittlerweile gesehen, wo er hingelaufen ist. Und da saßen die Sponsoren und andere Offizielle vom VfB Oldenburg. Und es ist ja beim VfB so, dass jeder Spieler einen Sponsor zugeordnet hat. So, ne? Bei der Ein- und Auswechslung im Marschwegstadion. Das sind viele Leute ja leid, die da sitzen, aber gibt's ja seit vielen Jahren, wird präsentiert von hier und wird präsentiert von da. Und bei Markus Ziereis ist das das Bauunternehmen Detlef Schröder. Und Detlef saß da und hat, ja, stand da mit offenen Armen und Markus ist zu ihm hingelaufen und dann hat Detlef ihn da fast väterlich in den Arm genommen. Und das zeigt aber auch, Markus Ziereis ist ganz bestimmt in der schwierigen Situation sportlich. Das zeigt aber auch, auf wen man sich verlassen kann und wer wichtig ist und so. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Szene. Also Grüße an Detlef auch an dieser Stelle. Ganz toll.
Ich merke schon, da gibt's persönliche Kontakte. Ja, nein. Auf jeden Fall ein Moment, glaube ich, an dem jeder VfB-Fan so ein bisschen irgendwie sich mitgefreut hat, weil die Rückrunde lief bis jetzt wirklich, wirklich sehr, die Restrunde, Entschuldigung, lief bis jetzt sehr bescheiden.
Ja, wir können das ja vielleicht nochmal auswählen. Wir haben hier schon mal drüber gesprochen, aber als Markus Ziereis verpflichtet worden ist, das ist ja ein riesen Name gewesen. Also da haben alle glänzende Augen gehabt beim VfB Oldenburg. Der große Stürmer, der Name, den es auch mal braucht, vielleicht für die Öffentlichkeit. Und dann lief es ja nie so wirklich und in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr. Wir haben hier darüber philosophiert. Ich sagte letztes Mal, ich sehe es nicht, dass er nochmal eine Möglichkeit hat, wirklich reinzukommen. Vielleicht, wenn man 2 Tore Rückstand hat. Da hast du gesagt, oh, aber wenn man 1 Tor Rückstand hat, könnte er auch kommen. Den habe ich extra für dich mir schon überlegt. Hast du recht
gehabt?
Ich danke
dir, Henning, ich danke dir.
Ja, und dann zeigt er einfach, dass er da ist und dass er ein Profi ist. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und da ist mir wirklich das Herz aufgegangen.
Ja, 1-1, 68. Minute. Schlussphase, muss man sagen. Auf Augenhöhe würde ich es betiteln. Beide haben noch so 1-2 Chancen gehabt. Ich fand doch, dass in den einen Kopfball, ich glaube Dellmann war es kurz vor Schluss, das war schon ein großes Ding. Aber wenn man dann die Chancen vom VfB aus der ersten Halbzeit nimmt, ich hätte gesagt 51-49 VfB eher dran am Sieg, aber ich glaube insgesamt schon ein leistungsgerechtes Unentschieden.
Kann man so sagen, das ist ein Spiel, was unentschieden ausgehen sollte und wenn einer dann am Ende die Bude macht zum 2-1, dann ist das auch okay, du kannst auch das 1-2 fangen und da verlieren. Aber ich würde es genauso sehen wie du, der VfB ein Ticken besser, Fossi hat es auch so eingeordnet, wenn ich den gegnerischen Trainer gehört habe, hat das auch so ähnlich eingeordnet.
Der hat gesagt, wir haben Glück gehabt, zur Halbzeit nicht zurückzulegen und müssen deswegen, wir waren nicht das bessere Team und deswegen müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein.
Genau, und das ist ja schon mal aus VfB-Sicht ein Statement, ne?
Ja. Ja, Henning, du hast das gerade schon kurz ein bisschen angerissen. Wir müssen trotzdem übers Personal reden, weil das ist ein Thema dieser Tage. Wieder die gleiche Startelf und was heißt das? Leon Deichmann auf der Bank. Patrick Möschel, Kapitän, seit Wochen fit auf der Bank. Leon Deichmann übrigens Co-Kapitän. Adem Podrimay, absolut gesetzt. Eine Gelbsperre, raus aus dem Mittelfeld. Drilon Demay, zumindest in der Hinrunde noch sehr, sehr viel gespielt. Markus Ziereis in der Hinrunde sehr, sehr viel gespielt. Willem Hofrogge, okay, Gehirnerschütterung gehabt, auch zur Zeit draußen. Puh, sind die Jungs noch zufrieden, die da sitzen?
Man kriegt ja mit, dass die Stimmung im Team ganz gut ist. Ob sie mit ihrer aktuellen sportlichen Situation zufrieden sind, das müssen wir sie selber fragen. Wahrscheinlich nicht. Jeder Fußballer will spielen. Oh, das wäre auch ein guter Satz für unser Schwein.
Oh ja. Henning, du hast recht. Werf mal rein. Wir erklären das gleich nochmal. Wir haben ja unser Sparschwein Elvis, was wir zugegebenermaßen seit dem Wechsel von Sarum, habt ihr es gehört?
seit dem Wechsel von Sarom zu Henning hier im Podcast ein wenig vernachlässigt haben, aber wir werden das wieder einführen und haben da gleich noch eine Sprachnachricht zu.
Wunderbar, aber jeder Spieler will spielen, das ist ja so. Deswegen sind wahrscheinlich aktuell nicht alle zufrieden mit der Situation. Aber die viel schönere Nachricht ist ja, mit Blick auf die Hinrunde, 14 Verletzte, niemand da. Jetzt bis auf Buchtmann quasi alle einsatzbereit und alle gut drauf. Herrliche Situation.
Ja, aber gibt es denn überhaupt, Stand jetzt, ein Szenario, in dem zum Beispiel ein Patrick Möschel Startelf spielt? Also wir wissen alle, was das für ein wichtiger Spieler für den VfB ist und dass er auch absolut, solange er gespielt hat, bis er verletzt war, seine Leistung gebracht hat, er ja auch so ein bisschen zum neuen Torjäger wurde am Ende des letzten Jahres in neuer rechtsoffensiver Position. Ja, aber also ich sehe zurzeit kein Szenario, in dem Anwar Adam nicht rechts hinten spielt, sagen wir es mal so. Schon etwas eher, dass man mal in der Offensive Lubongo oder Brandt rausnimmt und Möschel da wieder seinen Platz kriegt, aber zurzeit keine Chance.
Genau, und das war ja Ende des Jahres auch so, dass Möschel dann offensiver gespielt hat als vorher. Genau, aber die Mannschaft steht, es gibt keinen Grund zu wechseln. Es kommt jetzt drauf an, jetzt ist Kniestock für das nächste Spiel gesperrt, da musst du in der Defensive irgendwas wechseln. Der, ich glaube, normale Wechsel wäre, dass Deichmann in die Viererkette rückt, aber wir wissen nur nicht, was Fossi vorhat. Man kann auch mit Möschel arbeiten.
Also genau, Deichmann nach innen, Nico Mai nach links außen wäre der mutmaßliche Wechsel, ja.
Genau, so
wie Nico Kniestock übrigens, 10. gelbe Karte, hat sich im vereinseigenen Interview, das ich in den sozialen Netzwerken gesehen habe, doch ein wenig aufgeregt über seine gelbe Karte. Laufduell, Gegner kommt zum Fallen. Nico war nicht ganz der Meinung, dass das gelb war.
Ja.
Kann ich ehrlicherweise nicht beurteilen.
Ja, bei mir, wie gesagt, unter dem Vorbehalt der Sonne, die tief steht. deswegen würde ich es auch nicht abschließend beurteilen. Aber wenn jemand in der Saison, vor Ablauf der Saison schon bei 10 gelben Karten steht, dann ist er auch jemand, der in Zweikämpfe geht. Und
der ist fleißig, der sammelt.
So, das lassen wir so. Also das mag man ja auch. Ich mag das. Weiter so.
Ist ja auch. Solange er das mit Zweikämpfen sammelt und nicht mit zu langen Einwürfen. Schöne Grüße, Nico. Wie beim Bremer SV. wobei, da war es ja dann sogar gelb-rot. Gut. Ja. Wir kommen zurück zum Thema Personal. Also ich glaube, wir sind uns einig, Donnerstag, Blau-Weiß-Lohne, wahrscheinlich ist damit zu rechnen, dass das der einzige Wechsel sein wird, so wie es zurzeit läuft, ne?
Ja.
Kniestock rein und wer auch immer hinten.
Genau, wenn die 10 oder 11, die jetzt gespielt haben, alle fit sind bis Donnerstag und der Trainer sagt, die Pause bis Donnerstag reicht, und davon würde ich als ehemaliger Amateursportler mal ausgehen, in anderen Sportarten ist es ganz anders.
Samstag bis Donnerstag, das sollten sie hinkriegen.
Ja. Dieser Europapokal-Modus, ne?
Ja, dann nicht mal ein Spiel wieder am Wochenende. Danach ist ja noch wieder 10 Tage frei.
Ja, also Glück auf. Nein, ich sehe es genauso wie du. Also ich gehe davon aus, dass 10 von 11 Spielern spielen und dass Deichmann für den gesperrten Kniestock reinkommt.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Du hast mir vor 2 Wochen? Ich glaube vor 2 Wochen hier einen Rüffel verpasst.
Ey, so schlimm.
Das war ein hausgemachter Rüffel. Ich habe geschrieben, riesengroßer Schritt. Na, riesengroßer Schritt habe ich nicht geschrieben, glaube ich, ne? Großer Schritt habe ich geschrieben nach dem 4:2 Sieg bei Holstein Kiel 2. Dazwischen lag da noch das 5:1 gegen Weiche Flensburg. Jetzt nur ein Punkt bei Tochters in Assel und du kommst hier in den Raum und sagst, dieser Spieltag, das war der riesengroße Schritt. Warum? Genau.
Ja, das ist so. Deswegen habe ich mich gewundert, dass du es diesmal nicht geschrieben hast. Das Wochenende war für den VfB Oldenburg richtig, richtig gut. Also jetzt kann man sagen, nur einen Punkt geholt, nicht wieder gewonnen. Aber da die Konkurrenz ausnahmslos verloren hat und auch noch oder nicht gewonnen hat und auch noch das immer kurz vor knapp, ich denke gerade an Weiche Flensburg, die bis 2, 3, 4 Minuten vor Schluss 3:1 gegen Bremen 2 führen und dann noch 3:3 spielen. Ich denke an den Bremer SV, der bis kurz vor Schluss 3:3 gegen Lohne steht und dann noch 3:4 verliert. Und ich denke an unsere Freunde vom Kanal, von Jettelo 2, die dann 7 Stück gegen Kickers Emden bekommen und sich jetzt nicht nur keine Punkte da abholen, sondern sich auch noch das Torverhältnis da schießen. Das ist für den VfB Oldenburg gut gelaufen, muss man so sagen.
Kann ich dir nur recht geben, das stimmt. Norder steht dazu noch 3:1 verloren gegen Meppen.
Genau, wenn Meppen gewinnen soll, dann gewinnen sie auch. Das ist gut.
Unsere Freunde aus dem Emsland haben sich aus dem kurzzeitigen Abstiegskampf inzwischen wieder mit 2 Siegen verabschiedet.
Ja,
gebe ich dir ja recht. Das war ein großer Schritt nach vorne. Wir sind jetzt 5 Spieltage vor dem Saisonende. Der VfB hat 37 Punkte. Todesfelde und
Holstein Kiel 2 haben wir hier vor zwei Wochen schon abgehakt. Können wir, glaube ich, auch weiterhin abhaken. Die sind weg. Teutonia ist ohnehin weg durch den Rückzug im Sommer. Ja. Hat auch inzwischen jedes Spiel weiter gespielt. Das heißt, ich glaube, die Zuversicht, dass sie sportlich die Saison zu Ende bringen, können wir inzwischen haben.
Ja, die habe ich jetzt auch. Ich habe ja hier ein bisschen die Sorge geschürt, auch die letzten Wochen. Ich glaube auch nicht zu Unrecht, aber offenkundig.
Ja, wir hatten ja auch die Verlegung von dem, kurzfristige Verlegung von dem Auswärtsspiel in Jedlo.
Exakt, genau. Aber diese Sorge sollten wir jetzt nicht mehr haben. Und es kommt ja noch dazu, dass auch Osnabrück gewonnen hat in der dritten Liga.
Da wollte ich darauf hinaus. Ja. Drei Mannschaften sind weg. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Teutonia, Todesfelde, Kiel 2. So, das heißt, der VfB muss immer noch auf den Bremer SV gucken. Der hat jetzt durch die Niederlage weiter 30 Punkte. Noch ein Nachholspiel in der Hand. Sind wir mal pessimistisch. Gewinnt der Bremer SV, sind es 33 Punkte. Ja, sind es 4 Punkte Vorsprung. Das ist kein Brett. Aber wie du sagst, auch der VfL Osnabrück hat sich ein wenig abgesetzt in der dritten Liga.
Ja.
Durch einen Auswärtssieg bei Dynamo Dresden, was ja auch, und ich finde die Parallelen nahezu grotesk teilweise zwischen der Saison des VfL Osnabrück in der dritten Liga und des VfB in der dritten Liga. Auch die zeigen Woche für Woche, dass sie viel, viel, viel stabiler inzwischen sind. Sodass mir die Fantasie ehrlicherweise, weil die auch einen sehr guten Kader im Vergleich, also im Drittliga-Vergleich haben, die Fantasie fällt, dass die nochmal zusammenbrechen. Dann wären wir schon mal bei maximal 4 Absteigern. Wenn denn Havelse verlieren würde, die Playoffs. Wenn Havelse gewinnt, sind es nur 3 Absteiger. Genau. Und es liegen eben mit dem Bremer SV, mit Jedelo 33, mit Weiche Flensburg 34 und mit Norderstedt 36 inzwischen halt auch mehrere Mannschaften dazwischen, was die Zuversicht, glaube ich, so ein bisschen steigert, ne?
Das ist so. Bei mir ist es tatsächlich seit diesem Wochenende ein ganzer, man sagt Game Changer, glaube ich, ne? Vom Gefühl her. Game Changer.
Also Game Changer.
Wir sind ja auch kurz vor Ostern und die Liebe gewinnt und deswegen so fühle ich mich auch. Also finde ich wirklich, es fühlt sich anders an. Es ist noch nicht durch. Die nächsten 3 Spiele werden entscheidend sein für den VfB, teilweise gegen die direkte Konkurrenz.
Sprich's aus. Was kommt nach dem Spiel gegen Blau-Weiß-Lohne am Donnerstag?
Ja, dann sind ja die Spiele gegen den Bremer SV und gegen Jedelo 2.
So, das sind natürlich.
In den Spielen kannst du viel klar machen. Auf der anderen Seite, wenn du die nächsten 3 Spiele auf einmal verlierst,
ja,
bist du ganz, ganz dick
wieder. Hast dabei. Du natürlich absolut recht. Ich habe das gerade im kurzen Vorgespräch schon zu dir gesagt. Ich finde immer so, als die Mannschaft, die vorne liegt in der Tabelle, diese direkten Duelle sind irgendwie, ja, für mich, für mein Bewusstsein eher eine Gefahr. Weil wenn du verlierst, hat der Konkurrent automatisch gewonnen.
Oh. Wenn du verlierst, hat der Konkurrent automatisch gewonnen. Das Schwein, das
Henning zeigt direkt auf das Schwein. Da müssen wir das gleich auch mal auflösen.
Ihr hört es klimpern. Das sind ein paar mehr.
Das sind ein paar mehr, weil das war nicht das größte Geld.
Wollte ich gerade sagen, ich habe was Größeres reingeworfen.
Also, immer Gefahr und Risiko, irgendwo gegen direkte Konkurrenten zu verlieren, aber...
Na, du hast aber recht. Der VfB hat in den beiden Spielen natürlich mehr zu verlieren. Und für die anderen ist es noch mehr ein 6-Punkte-Spiel, wie man ja sagt. Und wenn die das gewinnen, sind die wieder direkt dran. Aber die Mannschaft ist ja so gefestigt und auch vom Kopf her. Ich glaube, dass wir ein Spiel verlieren können. Wir werden irgendwann mal wieder ein Spiel verlieren.
Die Wahrscheinlichkeit ist irgendwann dann doch relativ hoch.
Und wenn, dann auch in einem Heimspiel gegen eine Unterklassige oder eine Mannschaft von unten. Das ist das, wo sich der VfB Oldenburg schwer tut. Nicht nur in dieser Saison. Das halte ich für total realistisch, dass das möglich ist, aber warum sollte es jetzt passieren nach der Serie?
Weil es die Wahrscheinlichkeit sagt.
Eieiei.
Das wäre schon wieder fast für was fürs Fragen. Nein, wir lassen das jetzt. Nein, also, wir sind zuversichtlich, der VfB ist stabil. Ein Teil davon, warum der VfB so stabil ist, ist tatsächlich, dass sie sich von Rückständen einfach nicht mehr aus der Bahn werfen lassen. Das Spiel bei Drochtersen Assel war jetzt das 4. aus den vergangenen 5 Spielen, in denen der VfB in Rückstand geraten ist. Wir wissen, keins verloren. Bei St. Pauli 2 sogar doppelt in Rückstand geraten, sodass es 5 Rückstände waren. Ich hatte euch, liebe Hörerinnen und Hörer, letzte Woche mal aufgerufen, mir eure Meinung zu schicken, wo sich der VfB am meisten gesteigert hat im Vergleich zur Hinrunde. Und wir haben von Christian, treuer Hörer dieses Podcasts und auch schon mal kurz Gast gewesen, deswegen kommen wir auf das Phrasenschwein zurück, eine Sprachnachricht bekommen, die ich jetzt mal einmal abspiele.
Moin, moin, Christian Behrens hier, hallo in die Runde. Was hat sich positiv entwickelt zur Vorrunde? Ja, natürlich hat Darius Wechsel wieder zum VfB seine Auswirkungen gehabt. Der macht ja Top-Arbeit mit seinem Team. Ja, jetzt sind natürlich die ganzen Verletzten wieder zurück, aber auch, muss ich sagen, der Teamgeist hat sich positiv entwickelt, ist mir aufgefallen. Jeder kämpft für jeden, die Köpfe hängen nicht mehr wie früher, sondern immer Vollgas. Ja, so kann es weitergehen. Und Lars, Elvis müsste mal wieder gefüttert werden, ne? Also, bis bald. Ciao.
Da haben wir unseren galanten Phrasenschwein-Hinweis. Wir nehmen das jetzt wieder auf, Christian. Ja, ich glaube, was er sagt, gerade auch das Thema Teamgeist hast du auch schon angesprochen, ne? Also es wirkt nach einem anderen Zusammenhalt als noch unter Trainer Fuad Kilic. So mutig, glaube ich, dürfen wir sein.
Genau, es wirkt so. Und das ist ja auch das, was Raphael Brandt hier bei dir gesagt hat. Das hat er ja wirklich ausgesprochen. Er hat ja so ein bisschen in der Hinrunde diese Kluft ist zu groß, aber diese Unterscheidung gemacht zwischen den erfahrenen Spielern, die auch älter sind, schon länger dabei sind, und neuen Spielern, und dann lief es nicht so und dann war es auch ein bisschen schwierig. Das hat er hier so gesagt, ne? Deswegen können wir das auch sagen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, durch den Erfolg und vielleicht auch durch das, was Dario leistet im menschlichen Bereich, offenkundig ganz anders geworden, ja.
Der Eindruck, glaube ich, den kann ich nur teilen, und ich glaube, da kann man auch nicht falsch liegen mit dem Eindruck. Es wirkt einfach alles wesentlich homogener, eingespielter. Man hat das Gefühl, sie bauen sich auch auf dem Platz. Das wirkte in der Hinrunde nicht so. Ja, ihr dürft uns auch nach dieser Folge gerne mal wieder eine Sprachnachricht schicken. Und damit leite ich quasi auf unser Abschlussthema hin, Henning. Und zwar wollen wir uns ein bisschen über die Vertragssituation einzelner Spieler unterhalten, mit Blick auf die kommende Saison. Und ihr dürft gerne mal eure Meinung äußern. Welchen Spieler muss der VfB denn unbedingt halten, von denen, über die wir gleich sprechen? Und für welchen Spieler könnte es schwierig werden, in der kommenden Saison einen neuen Vertrag zu bekommen? Ihr könnt uns, wie gewohnt, ja, gewohnt ist übertrieben, weil wir es jetzt noch nicht so lange machen, könnt uns die Sprachnachricht via WhatsApp schicken an die Nummer 0175 69 37 527, und die stelle ich auch nochmal in die Shownotes, sodass ihr sie nachlesen könnt. Henning, viele, viele, viele Verträge laufen tatsächlich aus im Sommer. Das sind so diese klassischen Zwei-Jahres-Verträge, die es beim VfB gibt, die, bei denen wir uns nicht immer zu 100% sicher sein können, dass sie wirklich so sind, weil der VfB gerade in seinen Pressemitteilungen nicht über die Vertragslänge spricht, aber man hat ja so seine Informationen, und auch Transfermarkt ist da immer relativ gut informiert, und viele haben halt auch nach dem Drittliga-Abstieg dann entweder einen neuen Vertrag bekommen, wurden verpflichtet, und der ist nun mal jetzt 2 Jahre her. Ich kann mal ein bisschen aufzählen. Johnny Peitzmeier müsste auslaufen. Nick Otto müsste auslaufen. Es müsste Patrick Möschel auslaufen. Es müsste Leon Deichmann auslaufen. Es müsste Anwar Adam auslaufen. Es müsste, glaube ich, auch Nico Knieschock auslaufen. Markus Ziereis müsste auslaufen, 2 Jahre nach seiner Verpflichtung aus Bayreuth. Da ist schon einiges dabei. Reichlich Arbeit für Sportleiter Sebastian Schachten.
So, ich nehme das so hin, wie du sagst. Ich weiß es nicht. Ich kenne die
Verträge zu 100% nicht. Weiß ich es auch nicht, ne? Da müssen wir sagen, aber es spricht schon einiges dafür.
Genau. Also mit Blick auf die Mannschaft kann ja nur das Ziel sein für das neue Jahr, die Mannschaft so weit es irgendwie geht zusammenzuhalten.
Denn ist das so?
Ja,
also ich schreibe jetzt mal ganz provokant, weil die Saison ist ja, wenn man sie im Gesamten betrachtet, eine Enttäuschung.
Ja, natürlich.
Sag ich jetzt mal so hart.
Und die letzte war es auch schon, und da waren ja viele Spieler auch schon da. Mhm. 2 sportlich enttäuschende Spielzeiten, was wieder lustig ist nach 14 ungeschlagenen Spielen. Ne? Aber es ist ja noch nichts in trockenen Tüchern. Die Saison ist eine sportliche Enttäuschung. Definitiv. Punkt. Das ist so. Also man sieht, was die Mannschaft kann. Ne? Das ist wirklich eine gute, starke Mannschaft. Die weiß, was Fossi von ihr möchte. Von daher, wenn wir die letzten 14 Spiele nehmen und auch ja schon die 2, 3 davor, das ist wirklich, wenn man sie einstellt gut und wenn man sie gut trainiert, dann ist das eine gute, gute Mannschaft, die oben auch angreifen kann in so einer Regionalliga Nord. Den Stamm muss man halten, auch mehr als den Stamm. Und dann muss man, wenn der Klassenerhalt geschafft ist, nächstes Jahr angreifen. Es geht doch gar nicht anders.
Das klingt sehr positiv. Ich lege da jetzt trotzdem den Finger in die Wunde.
Bitte.
Jetzt haben wir schon über ihn gesprochen. Markus Ziereis.
Ja.
2 Jahre im hohen Norden.
Ja.
Mir fehlt die Fantasie, dass er einen neuen Vertrag bekommt.
Ja, die Frage ist natürlich auch, was er selber möchte.
Ja.
Und wir sind ja uns ja einig, dass es nicht läuft und dass es schwierig ist und dass er keine Aussicht auf den Stammplatz hat und so. Ich glaube tatsächlich auch, dass Markus Ziereis im Sommer gehen wird.
Anwar Adam, absoluter Leistungsträger, hat bei mir hier im Podcast gesagt, er möchte gerne in den Profifußball, in die dritte Liga.
Hat er sehr offensiv hier gesagt.
Der VfB sitzt nicht auf Geldkoffern. Wie soll man den Mann halten?
Ich halte Arno Adam für einen bärenstarken Regionalliga-Verteidiger, der sich aus der 5. Liga kommend sofort eingeführt hat, gefügt hat und wirklich, wirklich diese Mannschaft nach vorne gebracht hat. Ich glaube, dass die dritte Liga ein ganz großer Schritt ist, und dass die Menschen, die in der dritten Liga sportliche Verantwortung tragen, auch wissen, was Regionalligaspieler können und was Drittligaspieler können. Man sollte sich nicht wundern, der Schritt käme vielleicht ein bisschen zu früh. Und er kommt viel über die Physis.
Das auch, kommen auch andere in der dritten Liga, ne?
Ja, genau. Aber ist auch kein Techniker vor dem Herrn. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich einig wird, zumindest noch ein Jahr Regionalliga zusammen zu spielen. Und der VfB hat die Aussicht, wenn jetzt der Klassenhalt kommt und du hältst die Mannschaft zusammen. Du kannst nächstes Jahr oben angreifen. Es gibt einen direkten Aufstiegsplatz. In 4 Jahren ist das Stadion da. Das sind alles schon Argumente. Und ich sehe nicht, dass ein Arnur Adam auf jeden Fall weg ist im Sommer.
In 4 Jahren ist das Stadion. Du bist ja pessimistisch, aber gut.
Wir kennen
kennen ja alle die Bauverzögerungen. Ja.
Bauten in Deutschland.
Marc Schröder.
Ja,
das genau da, wie Arnur Adam bei mir im Podcast gesagt, er möchte gerne den Schritt in den Profifußball gehen.
Total. Und ist
Vertrag läuft aus. Sehe ich
auch als noch gefährdeter an, dass er weg ist. Das könnte ich mir eher vorstellen. Mhm. Das glaube ich auch. Bernd starker Innenverteidiger, den habe ich vor Wochen schon gedacht. Also wenn man den halten würde, das wäre ein Statement. Der kann sich wahrscheinlich ein bisschen was aussuchen nächste Saison. Er spielt eine großartige Saison. Das würde mich fast überraschen, wenn er bliebe, würde mich aber sehr, sehr freuen.
Jetzt sind Adam und Schröder zwei, die jetzt auch nicht schon seit vielen, vielen, vielen Jahren beim VfB spielen, die hier einen guten Schritt gemacht haben. Jetzt kommen wir auf die etwas emotionalere Schiene. Was ist denn mit Leon Deichmann? Sitzt zurzeit nur auf der Bank. Hat hier im Podcast gesagt, ich kann nur zitieren, ist schon ein kleines Träumchen im neuen Stadion mit dem VfB zu spielen.
Ja, Leon kommt ja ursprünglich vom HSV, ne? Ist der HSV, ist aber VfBer durch und durch. Hat hier ja auch Sachen erlebt, im Positiven wie im Negativen. Das sehe ich nicht, dass er weggeht. Warum sollte er weggehen? Und er hat immer seine Phasen gehabt. Das war auch damals schon in der Aufstiegssaison. Da hat er mit Fabian Herbst dann irgendwann getauscht. Aber eigentlich war Fabian Herbst der Stamminnenverteidiger. Dann ist er reingekommen. Solche Phasen wie im Augenblick kennt er schon, dass er mal ein paar Wochen draußen ist. Kommt auch wieder. Und lass mal Marc Schröder weg sein. Dann ist ein Platz frei. Dann ist er wieder in der Stammel.
Letzter, dann lasse ich dich in Ruhe. Patrick Möschel, auch zur Zeit auf der Bank. Absolut angekommen eigentlich in Oldenburg, auch mehrfach geäußert, dass er dankbar ist, dass er damals beim VfB diese Chance bekommen hat, weil er eben ja gerade vereinslos war.
Ja, ist natürlich in Europa schon rumgekommen, ist jetzt nicht einer, den es jetzt, glaube ich, jetzt unbedingt am Huntedeich hält, weil es hier so schön ist, wobei es hier sehr schön ist. Ja, ich halte Patrick Möschel für einen sehr, sehr guten Spieler, für einen sehr erfahrenen Spieler, gerade wenn du vielleicht dann jemanden wie Markus Ziereis verlierst, der ja auch vom Standing her wichtig sein wird für das Team, auch in der Kabine, der auch Erfahrung hat und auch mal junge Leute an die Hand nehmen kann, das kann Patrick Möschel auch. Ich würde mir wünschen, dass er bleibt, ich glaube auch, dass er bleibt. Er ist auch ein verletzungsanfälliger Spieler, das muss man sich als Verein, der ihn verpflichten möchte, auch überlegen, wie viel Risiko das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er bleibt und dass er auch sehr, sehr wichtig sein kann für die Mannschaft.
Nico Kniestock, aktuell Kapitän. Formalie? Fragezeichen?
Ja, also
aus VfB-Sicht wahrscheinlich schon.
Ja, da würde man dem VfB, glaube ich, so ein bisschen das Herz rausreißen. Also das ist ja derjenige, der wirklich hier das Feuer reinbringt in jedem Spiel und auch nach dem Spiel da für jedes Kind da zur Verfügung steht für ein Foto und ich weiß nicht was. Also das wäre sowas, wo du als Fan sagst, das ist aber traurig.
Würde ich auch so sehen. Im Sommer üben wir dann nochmal ein bisschen schnelles Einwerfen. So.
Man muss jetzt einmal sagen, er hat gar nichts falsch gemacht in der Szene. Der Platz war jetzt doch völliger Quatsch.
Ich habe ihm das schon bestätigt im Podcast, dass er nichts falsch gemacht hat, aber ich habe ein bisschen Nerven. Darf man doch. Abschließend, Henning. Donnerstag, Heimspiel Blau-Weiß-Lohne. So eine kleine Vorgeschichte mit Lohne gab's. Ich glaube, die hat sich inzwischen aber dann auch wieder entwickelt, beziehungsweise inzwischen wieder erledigt. Mit allen, ja, mit Spielverlegungen etc. Das Thema brauchen wir jetzt nicht mehr aufmachen. Aber ein konstanter, unbequemer Gegner, so würde ich Lohne bezeichnen. Immer im gesicherten Mittelfeld, so in letzter Zeit. Nie irgendwie in Abstiegsregionen, wenn dann eher immer. Ich habe das Gefühl, die spielen mal eine sehr gute Hinrunde, klopfen da immer so ein bisschen so um Platz 4, 5 an und rutschen dann wieder ein bisschen ab. Ja, das wird alles andere als einfach Donnerstagabend.
Schweres Spiel, aber Gründonnerstagabend wird, glaube ich, eine tolle Angelegenheit. Ich bin da, freue mich, das wird eine gute Stimmung sein. Aber das ist eben so eine Mittelklasse-Mannschaft, die zu dir kommt, die dir wehtun kann. VfB, wie gesagt, tut sich zu Hause schwer, wenn es nicht gegen die Großen geht, die volles Rohr nach vorne spielen. Also sehe ich habe vor dem Flensburg-Spiel gesagt, ich sehe nicht, dass wir die auseinanderschießen. Dann ist es in der zweiten Halbzeit anders gekommen. Sehe ich gegen Lohne auch nicht. Man muss mal ganz ehrlich sagen, dass ein Verein wie Blau-Weiß-Lohne so etabliert in Regionalliga Nord ist, das ist nicht selbstverständlich. Ne? So ein kleiner Verein, klar.
Ich erinnere mich an Landesliga-Zeiten, das ist noch nicht so lange her.
So. Diese haben natürlich ihrer Zeit, als sie dann hochgekommen sind, von Herrn Rieselmann sehr profitiert. Ja, sag du's.
Ich muss gerade an Kickers Emden und den SV Meppen. Ich weiß gar nicht, warum ich an beide Vereine denken muss.
Genau, also Herr Rieselmann ist jetzt gerade in Emden und gibt ein bisschen was dazu und man munkelt, dass es... Man munkelt, dass es in Meppen bald auch soweit sein könnte, aber das wissen wir nicht. Nein, und er hat da Lohne hochgebracht, aber das ist ja auch nicht verwerflich. So, also die haben ein bisschen Anschwung gehabt, um da hinzukommen. Aber viele haben gesagt, wenn er weg ist und auch wenn die beiden hochgelobten Stürmer Janssen und Schepp, die das ins Emsland gezogen haben, weg sind, die haben Malone da hochgeschossen und in der Liga gehalten, dann bricht da alles wieder zusammen. Und das ist eben nicht passiert, ne? Das ist ein wie Thorsten Tönnies, der von da kommt, der die Mannschaft führt, der auch weiterhin erstaunlicherweise eine gute Rolle spielt.
2 Tore wieder gemacht, glaube ich, am Wochenende.
Also wirklich Respekt.
Ich glaube, da freuen sich auch viele VfB-Fans am Donnerstag, ihn mal wiederzusehen, darf dann aufs Torschießen verzichten wahrscheinlich.
Genau, ist so ein Niveau, Nico Kniestock, glaube ich, von der Herzlichkeit her immer gerne gesehen beim VfB. Große Zeiten gab, viel geleistet. Nein, und ich möchte damit auch nur meinen Respekt ausdrücken vor Blau-Weiß Lohne. Das finde ich ganz, ganz toll, dass es da im Oldenburger Münsterland einen Verein gibt, der so solide und selbstverständlich mittlerweile in der 4. Liga spielt. Das ist großartig, das hat Respekt verdient und das wird man beim VfB auch wissen, dass da eine gute Mannschaft kommt und dass das alles andere als sicher ist, dass man das Ding 3-0 zu Hause gewinnt.
Haben aus meiner Sicht übrigens auch mit Uwe Mörle, Ex-Profi, kennt man vor allem, glaube ich, vom MSV Duisburg. Ja, jetzt da seit Jahren ein Trainer an der Seitenlinie, wo ich jedes Mal denke, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn auch so sprechen höre, mal auf Pressekonferenzen. Guter Typ, glaube ich, auch ein moderner, guter Typ, der so bei so einer Mannschaft ankommt, der natürlich auch ein Standing hat durch seine Karriere. Also das passt schon alles da.
Ja, auch ein ruhiger Typ, glaube ich, ne? Klare Ansagen. Ja, also da hat man ein gutes Gefühl, keine Sorge, dass sie unten reinrutschen könnten. Und wie gesagt, das macht man nicht mit links gegen Blau-Weiß Lohne zu gewinnen.
Das macht man nicht mit links, Henning. Weil wir in dieser Folge besonders darauf geachtet haben, finde ich, da kann es nochmal klingeln.
Ja, komm hier.
Ah, das höre ich doch gerne. Henning, es war wieder ein Fest. Wir freuen uns auf Donnerstag. Ich glaube, wir erwarten alle ein Spiel auf Augenhöhe, das durchaus unterhaltsam werden könnte. Der Null-Tore-Bann aus dem Marschwegstadion im Jahr 2025 wurde vor 2 Wochen ja auch eindrucksvoll gebrochen gegen Weiche Flensburg, sodass wir uns vielleicht auch auf das ein oder andere Türchen freuen können. Wir sehen uns am Donnerstag, würde ich sagen.
Wir sehen uns am Donnerstag. Ich freue mich auf alle, die ich dann da auch sehe im Stadion. Wen ich da nicht sehe, dem wünsche ich frohe Ostern.
Absolut, ich auch.
Siehst du, und dann gehen wir frohen Mutes in die nächsten Tage.
Aber eins gebe ich euch noch mit, weil es geht mir gerade so durch den Kopf. Der Trainer Dario Fossi hat nach dem Heimspiel gegen Weiche Flensburg kritisiert, dass nur 2793 Zuschauer im Marschwegstadion waren. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, fühlt euch aufgefordert, die 3000 zu brechen am Gründonnerstag. Ist doch ein guter Moment. Henning, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ich danke dir. Mach's gut.